Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Heute geht es um drei Dinge, denen wir erstaunlich viel Vertrauen schenken. Jürgen Klopp, künstlicher Intelligenz und dem Sommerurlaub. Lass uns mal sehen und hören, was sich hinter diesen kryptischen Andeutungen verbirgt. Dirk und Thomas, wir legen los, oder?
Ja, schön wieder dabei zu sein.
Freue mich, dass wir hier wieder zusammenkommen.
Die Marke.
Die WM steht kurz vor den Viertelfinalspielen. Deutschland ist raus. Leider sagen die einen, die anderen, so wie ich, sagen, gut so, sie haben es ja null verdient, weiterzukommen. Aktuell ist es ja eh viel wichtiger, die Welt ist verrückt, ob der Magenta-TV-Experte Jürgen Klopp tatsächlich neuer Bundestrainer wird. Ist natürlich schon eine Geschichte, die du dir nicht ausdenken kannst, oder? Erst lästert er über Nagelsmann. Wir erinnern uns an seinen Spruch, Nagelsmann stellt die Mannschaft auf. Noch. Und dann plötzlich ist er wahrscheinlich der neue Bundestrainer. Verrückt. Aber lasst uns mal diese Diskussion für die nächsten Minuten vergessen. Wir reden jetzt über die Qualität der Berichterstattung im TV. Thomas und Dirk, fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Wo schaut ihr eigentlich die Spiele? Ganz klassisch noch bei ARD und ZDF oder inzwischen vielleicht auch bei Magenta TV?
Ich schaue tatsächlich beides, weil Magenta TV wird mir in der App als erstes angezeigt und dann muss ich nur einmal klicken und dann bin ich direkt auf dem Spiel. Manchmal switche ich, weil ich mag beim Fußball auch immer super gern die Analysen und gucke mir dann immer die verschiedenen Experten an und war aber schon überrascht, wie Magenta TV das jetzt aufgezogen hat.
Inwiefern?
Also die haben es schon geschafft, da sehr ins Gespräch zu kommen. Die liefern irgendwie jetzt nicht nur Lagerfeuer, sondern gleichzeitig auch so einen Funkenflug. Also sie inszenieren das super gut als Ereignis. Energie, Nähe, Personality, Klopp spielt natürlich da eine Rolle.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, bei Magenta ist man mehr drin, ist man mehr dabei. Die Öffentlich-Rechtlichen, die haben das ja so mit so einem Studio-Zirkus aufgeführt. Da hat man mehr Distanz. Da sieht man dann fünf Experten, die sitzen auf dem Sofa irgendwo in Berlin, während die WM ein paar tausend Kilometer entfernt ist. Während die Magenta-Kommentatoren Entertainment liefern und die sind eben viel näher am Geschehen. Man hat auch den Eindruck, dass die auch mal einen ironischen Kommentar haben. Kennt man ja von den Zuschauern. Die Zuschauer sind ja auch nicht immer mit Bier ernst dabei, sondern machen mal einen Witz, flachsen rum. Und das schaffen die eben auch. Also der Klopp und der Müller, das sind ja auch so Charaktere.
Dirk, guckst du auch bei Magenta oder bist du noch öffentlich-rechtlich?
Ich guck gelegentlich bei Magenta, aber ist schwierig, weil ich das nicht überall kriege.
Ja, aber ich will jetzt nicht übertreiben. Also die ARD ist ja zum Teil auch vor Ort. ZDF ist, glaube ich, komplett zurück im wahrsten Sinne geblieben in Deutschland mit ihren Studios und mit ihren Experten, so wie ihr es eben geschildert habt. Verliert da gerade in der öffentlichen Wahrnehmung der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein weiteres Feld gegenüber privaten Anbietern? Den Eindruck erweckt das ja ein bisschen oder übertreibe ich?
Also bei Magenta hat man das Gefühl, die haben so ein Clubhaus am Spielfeldrand und die machen das zu so einem Ereignis und man hat das Gefühl, die schaffen die Reibung und die Sprüche und erzeugen das, was ja früher mal so diese Lagerfeuerwärme, die wir auch gerade beim Fußball noch hatten, das schaffen die extrem gut und Magenta macht das stärker aktuell, so ist mein Eindruck, zu einem sozialen Ereignis. Also es geht ja nicht nur darum, wo das Spiel läuft, sondern wo die Geschichten nachher entstehen. Also man hat das Gefühl, die machen den ganzen Content-Raum, der danach ja auch so spannend ist, noch zusätzlich auf.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass die Öffentlich-Rechtlichen in so betuliche Muster zurückgefallen sind, also nicht auf der Höhe der Zeit, wie man das als Entertainment verpacken kann. Und dazu gehört auch so eine gewisse Langatmigkeit, wenn man dann den eigentlich sympathischen Trainer vom FC Freiburg sieht, aber der fängt dann an, da langatmig minutenlang irgendwelche Strafraumzonen zu erklären und das hat dann auch wieder das Image, die Öffentlich-Rechtlichen wollen mich immer belehren. Ich meine, man muss ja auch bedenken, da sind ja viele Menschen, die das gucken. Die gucken Fußball überhaupt nur zur WM und die wollen jetzt nicht die letzten Feinheiten des Rasenschachs erklärt bekommen, sondern mehr Stimmung.
Also Experten haben sie ja alle. Das ist ja jetzt nichts mehr, womit sich Magenta unterscheidet. Geht es dann um ganz bestimmte Persönlichkeiten? Weil am Ende muss man ja dann sagen, ist Jürgen Klopp sozusagen der Erlöser?
Ja, ich denke, das ist schon ein Stück weit so. Also das ist auch eine Teilung in A-Promis und B-Promis und Müller und Klopp sind da ganz vorne und der Müller ist ja auch noch ein aktueller Spieler. Der Schweinsteiger ist schon ein paar Jahre raus. Der Klopp ist sicherlich einer der profiliertesten Trainer der Welt und so einer in der Abstiegszone vom FC Freiburg. Das ist dann eben nicht das gleiche Level.
Oh. Also die haben es schon gemacht. Also der Klopp steht ja für so eine leidenschaftliche Klugheit. Der lacht auch, dem rutscht auch mal was raus, dann rudert er zurück. Aber das sind die Gesprächsthemen. Und auch der Müller, der steht ja auch mit dieser kecken Art. Der ist ja auch irgendwie so ein Spaßmacher für so Spielfreude, auch so eine kindliche Fußballintelligenz. Und die bringen damit ja diesen Gesprächswert rein. Die machen es zu so einem stärkeren Event. Aber das ist trotzdem noch also eine gute Mischung aus Entertainment und doch kluger Spielanalyse. Und dagegen fällt jetzt mein Gefühl die Öffentlich-Rechtlichen so etwas ab. Es wird ein bisschen betulicher, weil die wollen auch immer sehr ausgewogen, sehr ausgeglichen.
Ja, politisch korrekt.
Es ist ja auch so, wenn man noch mal ein bisschen von der Distanz drauf guckt, das eigentliche Event ist ja der Fußball selber. Also was da an Spannung ist, die Momente, die Tore, halt die Thrills und der Pfostenschuss und so weiter und so fort. Und das Drumherum ist ja eher Verzierung. Und jetzt ist aber im moderner Sportberichterstattung wird da so halt aufgerüstet, werden da solche Stars gebracht, die dann auch mal ein Entertainment-Schippe drauflegen können, auch mit der begleitenden Berichterstattung. Und da erinnere ich jetzt eine Szene, das war beim ZDF, diese schreckliche Nachberichterstattung, wo dann halt gefragt wird, ja, der arme Schlotterbeck, der hat jetzt das Knie kaputt und wie geht's dem denn dabei? Ja, und sein Blick war leer und da werden dann die Emotionen nochmal durcherklärt. Und wie hast du dich beim Torschuss gefühlt? Und das ist jetzt toll abgeschnitten. Also das sind dann so Stanzen, die möchte man nicht mehr sehen. Das ist so abgeschmackt, wenn die im Nachgang alle nochmal so durchgehen sollen, wie sie sich gefühlt haben. Und in dem Moment und die Emotionen. Ich meine, wir kommen ja vom psychologischen Interview, so fragt man eben nicht.
Die Telekom hat ja in Kuh gelandet. Also was die super clever gemacht haben, die haben es geschafft, dass Magenta TV jetzt nicht nur eine Plattform ist, wo man streamen kann, sondern die haben es wirklich jetzt zu so einem Erlebnisort gemacht, wo Klopp und Müller passieren. Und der Kerner, den kennt man auch lange, der moderiert das dann professionell und leitet das Ganze. Also die Marke leiht sich hier so diese Lebendigkeit der Person. Das ist natürlich ein super guter Match der Figuren zu dieser Marke. Also würden wir schon sagen, das ist extrem gut aufgeladen. Also mehr als jetzt nur Plattform sind die. Die haben sich diese Beziehungsenergie reingeholt und werden jetzt zu einem Erlebnisort.
Es sind ja manchmal nur so Kleinigkeiten. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich habe das Gefühl, die Moderatoren zum Beispiel und Experten beim ZDF werden immer noch aus dem Fundus in Mainz bedient mit ihrer Kleidung und Klopp, Müller und Kerner stehen da teilweise im allerletzten T-Shirt, was sie noch im Koffer hatten. Und das wirkt, finde ich, irgendwie so näher, normaler, wie es halt zum Fußball eigentlich auch gehört. Da mache ich mich ja nicht schick, wenn ich hingehe.
Ja, das ist auch so ein Thema von diesem Mittendrin sein. Ich meine, die Trikots, wenn die dann 90 Minuten hinter sich haben, die sehen ja auch abgeschwitzt und zerzaust aus und da halt visuell auch dicht drin zu sein. Wenn man dann halt diese Moderatorenkluft mit Anzug und gebügelten Poloshirt da aufbietet, dann ist das eben auch ein Zeichen der Distanz. Und so Nähe, Distanz vermitteln sich eben auch über den Kleidungsstil.
Ja, und wir haben ja seit Jahren eine Auflösung dieser festgefügten Codes. Deswegen wirkt das auch neu und die sind ja trotzdem top gestylt. Ne? Also sie wirken ja nicht irgendwie schluffi-mäßig, kommen die rüber. Aber das gibt dem so eine authentische Note, sowas Nahbares. Und das funktioniert dann. Also die haben gut diesen Personality-Faktor da reingebracht und wie gesagt, man spricht ja drüber, ne? Und gerade die beiden harmonieren natürlich auch, Klopp und Müller.
Du hast gerade gesagt, die haben einen Coup gelandet. Wenn wir das jetzt ein bisschen weiterspinnen, sehen wir gerade auch auf irgendeine Art und Weise die Zukunft des Fernsehens und ARD und ZDF können möglicherweise nicht mehr Schritt halten?
Ja, ich denke, das geht so in Wellen. Also ich meine, die werden nachher auch die große Manöverkritik machen und dann feststellen, dass mit diesem riesen Sofa, wo da 5 Experten sitzen und 4 davon drucksen immer rum und der eine ist dann auch so steif, dass das keine gute Idee war für die Inszenierung. Also Fernsehen ist ja immer so ein lernendes Medium, wo man ständig auch abguckt bei den anderen und sich das dann schnell auch wieder ausgleicht. Also ich würde da jetzt nicht so ein Grundsatzding draus machen, dass jetzt die Öffentlich-Rechtlichen dafür für ewig abgelost hätten.
Nein, glaube ich auch nicht. Fußball ist natürlich der Sonderfall. Wir sehen es ja auch bei Sky und so. Und da haben die es ja auch geschafft, neben dem Zugang oder The Zone auch die Erlebnisqualität, sowas Orientierung, Social-Media-Anschluss, Gesichter zu präsentieren. Aber das ist natürlich auch, Fußball ist ja immer noch für viele auch so dieser Sehnsuchtsort, ne, auf den man sich so einigen kann. Hier funktioniert das gut. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt so viele Effekte für andere Themen hat.
Ich bin mal gespannt. Ich möchte euch noch 2 Sachen zum Abrunden dieses Themas jetzt mal so ein bisschen auch auf einer anderen Ebene zurufen. Bin auf eure Reaktion sehr gespannt. Ich wäre dafür, ist meine erste Behauptung, dass ARD und ZDF sich in Zukunft bei Großereignissen abwechseln. Wieso fahren die eigentlich beide mit ihren kompletten Sportredaktionen da immer auf? Bei Trauerfeiern und königlichen Hochzeiten wird das ja schon gemacht. Das teilen sie sich auf. Das berichtet mal der eine Sender und dann der andere. Also ARD macht die WM, ZDF danach die EM. Als Beispiel. Wie würdet ihr das finden, auch im Sinne der Gebührenzahler?
Ja, super Idee, Marcel. Also auf jeden Fall hätten die dann ja auch die Chance, richtig im Fluss zu bleiben. So ist das ja immer. Einer macht einen Tag, der nächste macht den Tag. Die sind ja da immer halb rausgerissen. Ganz zu schweigen vom Gebührenaspekt. Natürlich können die dann ungefähr die Hälfte sparen, wenn die das so einteilen würden. Die können ja auch mit Münzwurf entscheiden, wer das nächste
Event wie früher Event beim Fußball. Kriegt. Ja, sehr gut. Und die zweite These von mir, wenn sie das schon nicht machen, können die sich nicht einfach auf das konzentrieren, was ihr Auftrag ist und nur noch die Fußballspiele übertragen? Wieso muss ARD und ZDF eigentlich immer so große Drumherum-Berichte mit Studios und Experten machen? Reicht nicht die Übertragung im Öffentlich-Rechtlichen?
Also ich glaube, das funktioniert nicht, weil die Fußballübertragung braucht immer die Rahmung. Das ist ja eine Entwicklung, da bahnt sich was an, du brauchst die Vorbereitung, man fiebert mit, man sitzt mit der ersten Bratwurst im ersten Bild, wartet dann gebannt auf die Aufstellungen, ne? Hört sich die ersten Analysen an. Also ich persönlich bin auch ein Fan dieser Analysen, weil klar, das liegt vielleicht berufsbedingt. Und man braucht diese Einstimmung, jetzt nur Spiel zu machen geht nicht. Es braucht immer die Rahmung, es braucht immer die Begleitung auch. Es braucht auch letztlich die Experten, weil du brauchst auch eine Orientierung, eine Einordnung. Und es gibt ja auch viel diese, der Experte sagt was und alle plappern es nach. Das ist ja so bei Sané immer. Egal wie der spielt, einer sagt, der Sané hat wieder da irgendwie rumgedribbelt, den Ball verloren. Sagen alle, der Sané soll nicht mehr aufgestellt werden. Ne? Also es braucht Orientierung, es braucht eine Rahmung, es braucht die Inszenierung. Aber klar, mehr Experten erzeugen nicht immer mehr Erkenntnis. Aber ohne das kannst du auch nicht, die Experten brauchst du zum Emotionsverstärken. Aber ich würde schon sagen, nicht die Größe der Runde zählt. Dirks hat gesagt, 5 Leute am Sofa, sondern vielleicht eher diese Energie im Raum, diese Einordnung, das ist wichtig. Diese Gesprächsrunden und Analysen, das ist natürlich auch dann immer nochmal die Gesprächspsychotherapie, an der man teilhaben kann. Wo das Drama verarbeitet wird, das Trauma, wo das weitergeführt wird. Aber ich glaube, das hat ja auch immer Containment-Funktion. Wenn du die Leute nur ins Spiel schickst, ich habe ein paar Kumpels aus meinem Tennisclub, das sind echte Fußballexperten, die können das alles selber einschätzen. Aber jemand, der Teil hat, der das Spiel genießt, der braucht Containment, der braucht Rahmung, der braucht Orientierung, sonst ist der lost oder so. Der kann das ja gar nicht bewerten. Haben sich jetzt die Formation, die Reihen in der Aufstellung, ne, haben die super gut verschoben und deswegen ist das unabdingbar letztlich, weil das steigert letztlich das Vergnügen auch, das Erleben.
Aber Thomas, so wie du das sagst, ist das dann auch wieder der Unterschied zwischen Magenta und öffentlich-rechtlich. Bei öffentlich-rechtlich bist du mehr in so einer Gruppentherapie mit diesen 5 Therapeuten, die alle durcheinander reden. Bei Magenta kriegst du wirklich so den Chefpsychologen.
Den Motivationscoach.
Erster Güte. Und das ist nun mal der Klopp. Und der Müller spielt ja noch mit. Auch da zeigt sich dann in der Verarztung der Unterschied.
Der Mensch. Der Mensch.
Beim nächsten Thema geht es um eine Frage, die uns vermutlich alle betrifft. Dirk und Thomas, lest ihr trotzdem Texte in Zeitungen, auf Webseiten oder was weiß ich wo, auch wenn ihr wisst, dass sie komplett von einer KI geschrieben wurden? Und bitte jetzt nicht lange überlegen, sondern spontan antworten.
Also ich lese die trotzdem. Ich meine, es steht ja nicht immer dran, dass die komplett von der KI geschrieben sind. Ich würde mal heutzutage davon ausgehen, dass so die Hälfte komplett von der KI geschrieben ist, auch wenn es nicht dran steht.
Mehr. Also ich lese die auch, aber anders. Man liest dann ja nicht nur den Text, wenn man es weiß, sondern auch vielleicht die Konstruktion dahinter. Gerade jetzt am Anfang, wir reden da über das Thema jetzt seit einem guten Jahr. Wer verantwortet das? Wer hat das ausgewählt? Wie ist das geprüft? Und vielleicht verändert sich halt, das ist ja die große Debatte, gerade ein bisschen die Beziehung zum Text. Aber es kann trotzdem weiter informativ und auch elegant sein.
Ja, ich denke auch, du sagtest jetzt von der KI geschrieben. Ich gehe ja mal davon aus, dass da ein Dialog mit der KI stattgefunden hat. Also der Redakteur oder wer auch immer, der hatte schon so grob eine Linie im Kopf. Der hat das der KI reingegeben, der hat das dann mit Quellen überfüttert und der hat dann so zugeguckt, wie die KI daraus eine Argumentation bastelt. Und er hat dann auch reingesteuert, wenn er das anders gesehen hat. Also das ist ja, was wir auch so unterscheiden, der Unterschied zwischen der künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligent AI und der Augmented Intelligence, dass man die KI eben als Sparringspartner nutzt und so im Wechselspiel etwas erstellt. Und damit ist es ja nach wie vor Autorenschaft des Redakteurs und die KI ist mehr oder minder ein Hilfsmittel.
Ich meine, die zwei Fälle, über die wir reden, das ist ja völlig klar. Einmal der thüringische Ministerpräsident Mario Vogt, der KI bzw. sein Redenschreiber, ich will ihm jetzt nicht unbedingt zu nahe treten, für Gastbeiträge in FAZ und Welt sehr stark genutzt haben soll. Und dann haben die beiden Publikationen gesagt, wir ziehen die von Asati wieder runter, diese Gastbeiträge. Und der Editor at Large beim Tagesspiegel, Stefan Andreas Kastorf, der wohl nur noch mit KI geschrieben hat, den hat man ja sozusagen stillgelegt. Jedenfalls ist das der aktuelle Stand, als wir unsere Aufzeichnung gemacht haben. Nehme ich mal an, dass ich eure Antwort kenne. Ihr findet die Diskussion gut, aber die Reaktion übertrieben.
Ja, du hast völlig recht. Also die Schärfe der Reaktion zeigt doch was anderes. Und dazu müssen wir sagen, wir nutzen die ja nicht nur die KI, um Marketing-Tools zu entwickeln, sondern wir untersuchen das als Psychologen permanent. Was macht das mit uns, ne?
Ja.
Aber die Schärfe hat mir gezeigt, es geht hier in erster Linie nicht als KI um Technologie, sondern darum, KI ist heute die riesengroße Projektionsfläche unserer Zeit für alles. Das ist nie nur Technologie. Da werden Hoffnungen, Ängste, Befürchtungen, alles draufgelegt. Alle Utopien, wie toll die Welt sein kann. Wir entschlüsseln das Genom, es gibt nie wieder Krebs. Wir behandeln den Klimawandel und lösen das. Und auf der anderen Seite alle Dystopien von Verarmungen, dass dann irgendwie die Menschen unter der Erde in irgendwelchen dunklen Schächten hausen mit einem Mindesteinkommen. So. Und ich glaube, das ist hier drin, diese ganze Angst um Kontrolle und Status und dann um das Vertrauen. So, dass das ein Hilfstool ist, ja, klar. Wenn das jetzt aber ganze Kommentare schreibt, ohne dass eigene Gedanken drin sind, das ist dann auch wieder eine andere Sache.
Also auf einer Ebene ist es natürlich ein ethisches Thema, ob sich da Menschen mit fremden Federn schmücken und ob sich da Menschen eben vorgeben, eine bestimmte Betroffenheit und Emotion zu haben, wie bei dem Holocaust-Beispiel Mario Vogt, und sich dann herausstellt, das waren sie gar nicht selbst. Das ist natürlich ähnlich wie mit Plagiatsvorwürfen. Das ist ein Thema, was auch in der Gesellschaft verhandelt wird. Wie viel Hilfestellung ist erlaubt? Ne, weil das ist ja auch schon bei den Redenschreibern oder Ghostwritern letztlich auch ein Problem grundsätzlich. Und man hat sich daran gewöhnt, dass ein Bundespräsident wahrscheinlich keine Rede selber geschrieben hat oder nur die allerwichtigsten und da eingegriffen hat, da ist es ganz normal. Ich möchte da noch einen Gedanken anschließen, Thomas. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch entlang dieser ethischen Debatte, die sich auch gerechtfertigt ist, auch da zu sehen, die Kultur verhandelt da auch, was kann mit der KI ins Rutschen kommen. Also
ja, genau.
Dass eigentlich niemand mehr was originär erlebt, sondern überall die KI dazwischen gestellt ist. Dass keiner mehr eine Mail schreibt, sondern die Maschinen die Mails schreiben. Das ist also auch kein Dialog, sondern es ist alles so ein bisschen vorgegeben. Und ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel eine Geburtstags- oder Jubiläumsrede schreibe, dann mache ich das grundsätzlich nicht mit der KI, weil das soll von meinem Herzen kommen. Und die Leute sollen das auch spüren, dass das nicht irgendwelche Floskeln sind. Und das sehe ich schon auch einen legitimen Kritikpunkt.
Also das sehe ich genauso. Deswegen fand ich die Reaktion auch nicht hysterisch, weil sie sind, genau was du sagst, Dirk, dadurch Ausdruck auch von einem Verantwortungsbewusstsein. Also wo ist eine Meinung, wo ist eine Erinnerungskultur, wo ist eine persönliche Ansprache, wo ist eine politische Rede? Es steckt noch was weiteres dahin, was wir manchmal vergessen, implizit. Dirk, was du sagst, wenn wir nicht mehr wissen, hat es die KI gemacht, ist das persönlich geschrieben, ist da immer so eine technologische Schicht dazwischen, dass wir vielleicht verlernen, irgendwann selber zu urteilen, selber Autorität zu sein, selber das zu machen. Und deswegen sehen wir die riesen Gegenbewegungen, jetzt in Cannes war das, oder auch tolle Beiträge auf LinkedIn, wo die Kreativität wieder gefeiert wird. Und das sind natürlich auch Versuche, dem immer was entgegenzuhalten. Aber die Eigenständigkeit, die KI zwingt uns zu entscheiden, was ist eigentlich originär die menschliche Qualität.
Das ist sicherlich wieder der Prozess, auch so eine KI-Mündigkeit zu entwickeln. AI-Savviness würde man in Amerika sagen, dass man also mit dem Medium zurechtkommt, dass man das auch in der richtigen Weise einsetzt und nicht in diesem AI-Slop, wie es so heißt, also in dieser Überflutung von letztlich wenig wertvollen Content-Fluten da unterzugehen.
Also ich spitze es jetzt etwas zu, ich versuche das mal, ja. Vielleicht sagt ihr es übertrieben, aber die Aufregung in der Branche ist ja vielleicht auch deshalb so groß, weil Journalisten, Kreative jetzt zum ersten Mal selbst von KI angegriffen werden und es nicht mehr einfach nur um, verzeiht mir den flapsigen Ausdruck, um den Fließbandarbeiter. Weil hier geht es um Kreativität. Ja. Das ist natürlich noch etwas, müssen wir uns ja nicht kleiner machen oder falsch darstellen, weil Kreative bilden sich ja was ein auf ihre Kreativität. Vielleicht auch zu Recht.
Ja, das haben wir schon ganz früh gesagt, Dirk und ich, vor über 2 Jahren. Das ist die 4. große Kränkheit der Menschheitsgeschichte. Ne? Nach Galileo, Darwin, Freud, wir sind nicht Herr im eigenen Hause, kommt das jetzt mit der KI. Das ist klar, weil es kränkt das Selbstbild der Wissensgesellschaft. Das, was originär menschlich war, formulieren, kreativ sein, schreiben und so weiter, übernimmt jetzt eine KI in Sekunden, ne, kommt der Output. Das ist eine riesengroße Kränkung. Deswegen auch diese Projektionen dagegen und auch immer wieder Abwehrbewegung. Wir sehen auch in unseren Studien, wir gucken, wie gehen die Anwender damit um. Sobald eine neue Studie kommt, irgendwie Nature und Science, die irgendwie sagt, wer zu viel KI nutzt, da verkümmert die Amygdala und das Frontalhirn und so. Das wird dann überall ausgeschlachtet, weil die Leute dann wieder siehste, ne, verblödes doch und da haben wir was dagegen und so. Und jetzt sind wir ehrlich, das Thema wird ja nicht weggehen. Das sind natürlich manchmal auch Schlachten, die geschlagen werden. Aber was ich gut finde, wenn es uns in die Verantwortung zwingt, genau zu reflektieren, wie und in welcher Form wird es eingesetzt. Ich glaube, das ist auch die Stärke, die wir hier in Deutschland haben.
Ja, weil es ist auch die Schwäche, die Europa hat, weil wir verfangen uns in diesen Abwehrdebatten und das ist ein weiteres Symptom der Abwehrdebatte. Und diese 4. Kränkung sollte ein Stachel sein, dass wir uns als Menschheit darauf besinnen, wie können wir das Beste aus der KI rausholen? Wie können wir das am besten auch für den Menschheitsfortschritt einsetzen? Und ich meine, wenn wir da sehen, die Möglichkeiten, die da auf uns zukommen, in Amerika wird viel stärker die Abundance-Debatte geführt, also dass Volkswirtschaftler vorrechnen, welche Möglichkeiten darin bestehen, eine Wohlstandsvermehrung zu realisieren durch KI-Robots, durch KI, die in allen möglichen Lebensverhältnissen Produktivität schafft und dass wir daraufhin zusteuern sollten. Und dann gibt es sicherlich die Debatte, wie wird dieser Wohlstand, diese Wohlstandsvermehrung gerecht verteilt und wie schafft man also auch Beschäftigung vielleicht neuer Art, dass es nicht eben einen Haufen Arbeitsloser gibt und ein paar Tech-Milliardäre oder Trillionäre oder wo die dann stehen, die den ganzen Wohlstandsgewinn für sich persönlich einstreichen.
Bedeutet das aber nicht auch auf lange Sicht, also ich kann es ja jetzt auch einfach mal positiv sehen, nach dem Motto, Harald Martenstein könnte ja mit KI im Grunde unsterblich sein und auch noch in 100 Jahren seine Kolumnen schreiben oder aber John Irving, um irgendeinen Namen jetzt mal zu nennen. Und am Ende ich könnte ja auch geniale Bücher schreiben, wenn sie denn jemand kauft mit KI. Muss das eurer Meinung nach, das ist jetzt der entscheidende Punkt, muss das gekennzeichnet sein, wenn es solche Entwicklungen gäbe? Oder sagt ihr, nee, da schreibt jemand seinen Namen drunter, ich muss nicht wissen, dass es von der KI produziert wurde?
Also ich würde radikal sagen, in Zukunft werden alle hybride Marken sein. Also der Martenstein, der wird auch eine Mischung aus Martenstein Original und Martenstein KI sein. Ich glaube nicht, dass jemand den in 100 Jahren lesen will, aber das trotzdem wäre immer der Thomas und ich. Ja. Und das, denke ich, ist mehr im Übergang. Die Grenzen sind sicher, wenn so originär Betroffenes, originär Emotionales ausgedrückt wird und das Leute mit der KI machen, da kommen dann starke Glaubwürdigkeitsprobleme rein.
Also ich glaube, es wäre jetzt keine Unsterblichkeit, sondern so ein gut trainiertes Gespenst, wenn du das verlängerst letztlich mit der KI. Aber das zeigt ja, es ist faszinierend und unheimlich zugleich. Also wie Stil, Rhythmus, Denkfiguren nachmodelliert werden können und Varianten erzeugt. Das ist das Faszinierende. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich eine Unsterblichkeit. Ich glaube schon noch an das originär menschlich kreative Eigenständige. Und das bleibt auch weiterhin wichtig, weil wir sehen manchmal auch, dass in der intensiven Beschäftigung mit der KI, die ja unfassbar viel produzieren kann, so ein Resonanzverlust oder so ein inneres Verarbeiten fehlt. Es fehlt den Leuten. Und früher war ja auch die Last des Formulierens, des Entwickels. Jeder hat sich gefreut, wenn der Artikel fertig war. Das ist ja auch ein befriedigendes Gefühl. Das geht manchmal auch verloren. Ich glaube, das wird auch noch immer eine Triebfeder sein, dass du das, was du entwickelst, auch noch selbstwirksam verspüren kannst, genießen kannst und das dich auch als Person, als Identität auflädt.
Thomas, in deinem Vortrag hattest du doch neulich da so ein super Zitat.
Ja, Dirk, du meinst das, wir haben ja heute in unserer hyperbeschleunigten Zeit mehr Welt pro Minute, aber immer weniger Verarbeitung pro Gefühl. Das führt ja dazu, dass alles heute so impulsiv und gefühlsnah ist.
Den Satz sollte man sich merken.
Zum Schluss nur noch mal eine Bemerkung. Ihr habt sie eben angedeutet mit diesem schnell fertig sein und der Stolz auch auf die eigene Arbeit. Ich finde bei dieser Diskussion um den Tagesspiegelmann, um den Stefan Andreas Kastorf, eine Sache wirklich schwierig. Der hat sich in seiner Position was rausgenommen, was er seinen eigenen Mitarbeitern nicht zugestanden hat. Er hat einfach KI schreiben lassen und die mussten alle lange an ihren Texten sitzen und sich die Mühe geben. Das ist dann aber tatsächlich etwas, sage ich mal, ein Chefverhalten, was ich schlicht daneben finde. Nicht so sehr die Frage, ob es KI ist.
Ja, das sind doppelte Standards. Das kannst du nicht bringen. Ja, nein, das geht nicht.
Sehe ich auch so.
Ja. Das Beste. Das Beste.
Viele Familien müssen heute deutlich genauer rechnen als noch vor ein paar Jahren. Miete, Lebensmittel, Energie. Und trotzdem scheint der Sommerurlaub für viele Menschen das Letzte zu sein, woran gespart wird. Also Sommerurlaub muss sein. Warum ist das eigentlich so?
Der Urlaub ist schon seit einigen Jahren, jetzt wo wir diese multiplen Krisen haben, längst nicht mehr nur Luxus. Das ist auch so eine Art seelische Grundversorgung geworden, so ein zeitlich begrenzter Ausstieg aus dem ganzen Druck, aus der ganzen Negativität, aus diesen ganzen Krisenmeldungen und der Alltagsenge. Das heißt, es ist nicht mehr wie früher vielleicht so ein Sahnehäubchen auf einem entspannten Leben, sondern für viele so ein Moment, wo man dann wieder echt Luft bekommt. Also so ein Gegenraum. Ne? Wir sind im Alltag ja ganz häufig so Funktionstrainer mit Eltern und Arbeitnehmer und Zahler und Problemlöser. Und im Urlaub darf man mal wieder wer anders sein. Man darf andere Facetten zeigen, spielerischer sein, langsamer, leichter. Man kann das laissez-faire genießen. Das ist übrigens auch psychologisch häufig das Erholsame am Urlaub. Das ist gar nicht, dass man da 6 Stunden auf so einer Liege liegt und in die Wolken starrt, sondern dass man die Erfahrung macht, eigentlich kann ich auch anders, eigentlich bin ich auch anders. Eigentlich bin ich gar nicht immer so zugeknöpft. Ich kann auch da ganz leger mit offenem Hemd an der Promenade flanieren. Und das führt zu einem Erholungsgefühl. Und das ist wichtig. Das brauchen wir immer wieder, diese Verwandlungserlebnisse.
Ja, und in einer Zeit, die doch sehr viel von Druck geprägt ist, von Krisen erleben, von Zwängen, die uns umstellen und auch so ein Blick, dass man sich unsicher ist, da ist der Urlaub auch eine Möglichkeit, aus dem Ganzen auszusteigen. Also hat eine eskapistische Komponente. Und wenn man diese Verhältnisse guckt, dass überall gespart wird, also bei den Lebensmittelausgaben, beim Auto, bei solchen Dingen wird gespart, beim Urlaub wird tendenziell mehr ausgegeben. Da sieht man so eine Gewichtung der Menschen. Das will man sich, solange es irgend geht, leisten. Und das zeigt einem, geht uns irgendwie doch noch gut, trotz diesen ganzen Meldungen überall, dass die Wirtschaft abschmiert, dass eine neue Arbeitslosigkeit kommt und so weiter und so fort. Hier, denke ich, liefert der Urlaub eben so einen Schonraum, Schutzraum angesichts der Krise.
Wenn ich euch richtig verstehe, war Urlaub früher so ein bisschen das Sahnehäubchen, heute ist es eher, es muss sein, weil ich halte es sonst nicht aus.
Ja, es ist so ein Versprechen auf den Zugriff, dass es da noch ein anderes Leben gibt, jenseits vielleicht jetzt dieser zugespitzten Zwänge.
Wenn man es ein bisschen zugespitzt sagt, ist der Urlaub der Ballroom auf der Titanic. Also, dass man hier nochmal ein Stück weit aufatmen, durchatmen kann. Man weiß wirklich nicht, was nächstes Jahr kommt.
Also Titanic geht unter. Also ich weiß jetzt nicht, ob du im übertragenen Sinn für uns das vorhersagst gerade.
Das war jetzt im Eifer des Gefechts ein bisschen zugespitzt formuliert. Aber ich wollte mal so diese Denkfigur in den Raum werfen.
Also warum ist die Bedeutung des Urlaubs so hoch? Der Urlaub ist dann so ein Reservat der Selbstbestimmung. Also da kann ich sein, da bin ich, da gestalte ich frei den Alltag. Da kann ich auch mal die Spendierhosen anhaben, abends beim Essen mit der Familie. Also es ist eine Paradoxie, wenn der Alltag gefühlt, und das hören wir ja auch in den Interviews, wenn der gefühlt enger wird, dann wird der Urlaub innerlich dann auch größer. Und dann ist das halt nicht mehr nur noch so Konsum, sondern das ist auch so ein kleines Gegenreich. Und deswegen bedeutsamer, das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen, das war das, was die Leute sich nicht nehmen lassen wollten, ne?
Es gibt auch so eine kleine Bedeutungsverschiebung bei den Urlaubsorten. Also in den Nullerjahren und Zehnerjahren war so die Fernreise nach Fernost, also Thailand oder Tempel in Bhutan oder wo die Leute waren. Das war groß geschrieben. Da ging es mehr darum, dass man sich auf der gesicherten Basis eines funktionierenden Alltags Ziele gesucht hat, wo man nochmal in ganz andere Kulturen, in Fremdes, in andere Welten eingetaucht ist über diese Individualreisen. Ja, jetzt geht der Trend wieder mehr zu den vertrauten Reisezielen, also Strandurlaub in Mallorca, überhaupt mediterraner Urlaub, auch in Deutschland Urlaub machen, mit dem Radfahren durch Frankreich. Also das sind eher Dinge, wo man mehr so den Faktor sucht, das Vertraute auch wieder zu haben, auch was Nostalgisches. Also die sagen uns in den Interviews, sie haben sich so ein bisschen geärgert, dass der Fischerort in Griechenland, dass da jetzt auch ein neues Hotel steht. Sie hätten das lieber alles genauso wie in den 90er Jahren, dass sich da nichts ändert. Das ist ein Stück weit auch eine Rückkehr in die eigene Kindheit, wo man schon in ähnlichen oder vielleicht auch am gleichen Ort gewesen ist.
Mhm. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Also Urlaub ist ja so ein Erlebnisblock. Da gibt's ja für viele auch wochenlang die Vorfreude. Das beginnt mit dem Plan des Urlaubsortes, der Reise. Da weiß man jetzt noch 3 Monate, jetzt noch 2 Monate. Und dann hat man dann die Durchführung und es bleiben Erinnerungen. Was ich jetzt gerade auch im Freundeskreis häufig sehe, dass viele auch sagen, wir machen das irgendwie auch für die Kinder. Wir haben ja so eine Umkodierung auch vom Konsum. Also man schenkt nicht mehr nur diese Sachen, wo man das Gefühl hat, die haben sowieso alles zu viel. Man sagt, wir investieren das Geld jetzt, auch wenn es teuer ist. Was ist teuer, der Urlaub? Was sind die Kosten pro Familie? Aber man sagt, das ist was, das bleibt. Also die Kinder, die jetzt 6, 8, 10, 12, 14 sind, die erinnern sich ein Leben lang dran. Also man investiert damit auch in so bleibende Erinnerungen, in Familienwerte, in ja auch die Bindung eigentlich zu den Kindern. Ich glaube, das steckt unbewusst auch stark drin. Und man priorisiert anders. Man sagt einem, dieses wertebasierte, diese schönen Erinnerungen sind wichtiger als jetzt, weiß ich nicht, ein neues Computerspiel oder ein neues Fahrrad oder sonst irgendwas.
Die durchschnittlichen Urlaubskosten in Deutschland pro Person waren 2025 1.636 Euro. Das ist ja, ja, eine dreiköpfige Familie. Es ist viel Geld.
Ja, es ist viel Geld.
Also das ist ja irre, dass die Leute dann sagen, also ich gehe weniger ins Restaurant, ich gucke im Supermarkt denn doch, ob ich eher das MeToo-Produkt kaufe. Aber Urlaub ist ja mittlerweile so wichtig und so groß geworden, brauche ich mir ja nur diese ganzen Check24-Spots anzugucken, die gerade während der WM laufen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, es ist ein bisschen so, dass ich im Konsum auch so seit Jahren schon die Gewichte ein bisschen verschieben. Also diese klassischen Statusobjekte, die einem so gezeigt haben, wo stehe ich im Vergleich zu den Nachbarn, wie zum Beispiel das Auto, da wird weniger investiert. Also die, die einen Dienstwagen von der Firma gestellt kriegen, die langen da noch zu. Aber wenn das privat finanziert werden muss, da ist so ein Auto jetzt eher ein pragmatisches Fortbewegungsmittel. Und auch bei der Kleidung, bei den Marken, das ist nicht mehr so die Markenhörigkeit, Markengläubigkeit von früher, sondern das ist ein solider Mix. Also Marken sind weiterhin sehr wichtig, will man auch haben. Man muss nicht praktisch zu jedem Anlass und jeder Zeit da Top-Klamotten haben, sondern gibt's halt auch die einfacheren Sachen. Und so setzt sich das fort, dass auch die Handelsmarken gute Lebensmittelprodukte haben und so weiter und so fort. So bleibt dann auch doch für den Urlaub wieder was übrig.
Ja, aber die Reisebranche spricht natürlich auch mit Cashbacks, mit den ganzen Rabatten, mit flexiblen Tarifen. Auch du hast eben Check24 erwähnt, mit diesen Preisvergleichen. Das sind ja genau in dieser Situation ultrateurer Urlaub nicht nur ein ökonomisches Instrument, sondern gleichzeitig ist das so psychologisch, gibt das so die Erlaubnis. Jetzt darfst du aber, weil du hast ja ein Cashback, du hast ja einen echt guten Rabatt, du hast das verglichen. Und somit musst dich verzichten, kannst den Urlaub genießen und kannst trotzdem sehr clever buchen. Das ist gerade in den angespannten Zeiten extrem wichtig.
Aber das mit der Vorfreude, da habt ihr natürlich komplett recht, weil mittlerweile gibt es ja bei einigen Reiseveranstaltern, läuft schon ein Countdown auf deinen Urlaub dann, wenn du nochmal auf die Seite gehst, also bei Airbnb zum Beispiel, oder dass diese Vorfreude auf den Urlaub, das ist doch eigentlich nur noch zu vergleichen mit Weihnachten.
Ja, das entspricht einem Konsumtrend ganz grundsätzlich, dass das vom Haben zum Erleben sich wandelt. Also guck auch, wie viel die Leute für Taylor Swift Konzerte ausgeben oder für Festivals oder um dabei zu sein bei einem Autorennen. Also die Erlebnisse, die man hat, da ist man bereit, auch teuer für zu zahlen. Und es ist, Konsum geht nicht mehr nur über das Haben. Also ich habe das und habe das Objekt, sondern es sind jetzt mehr so die Erlebnisse, die einem was wert sind.
Ja, und mit der Vorfreude. Die Vorfreude ist ja immer schon auch ein vorweggenommenes Gefühl in der Zukunft, was auch schon ereignisreich und emotional aufgeladen sein kann. Und wenn die große Zukunft, das ist jetzt nun mal, wir sind jetzt nicht in der Zeit, wo alle super, super optimistisch auf die nächsten 10 Jahre gucken, aber wenn die Zukunft unsicherer wird, werden diese kleinen, planbaren Zukünfte, in 3 Monaten bin ich in Griechenland und dann bin ich auf Sardinien, das wird dann kostbarer und das ist den Leuten dann auch was wert und das wird dann innerlich verrechnet und dann funktioniert das.
Das ist so die Dimension des Erlebniskonsums, dass da auch was planbar wird und dann kann man seinen Alltag eben mit diesen Events aufschmücken und erträglich gestalten.
Wir haben ganz schön viel über Urlaub gerade gesprochen, aber wir müssen dazu jetzt mal eine wichtige Info geben. Dieser Podcast bleibt auch im Sommer, auch während der Ferien und irgendwo sind immer Ferien. Wir bleiben trotzdem am Start. In 2 Wochen gibt es eine neue Episode, sprich am 22. Juli und wir fahren trotzdem aber alle auch in Urlaub. Wo fahrt ihr beide hin? Jetzt kommt's raus, Bauernhof oder Tahiti?
Wir fahren nach Frankreich, machen eine Tour an der Atlantikküste, dann südlich von Biarritz und dann wollten wir nochmal nach Spanien, San Sebastian in den Norden. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, kein Wunder, logisch.
Die Kids wollen Bodyboarden.
Bei mir sind die Kinder ja aus dem Haus und es gibt eine ausgedehnte Kulturreise nach Istanbul. Und ich freue mich darauf, da auch die Highlights kennenzulernen, dieser fantastischen Stadt.
Sehr gut.
Bitte auch den Podcast im Urlaub, auf der Liege, entspannt.
Ja, selbstverständlich, auf der Fahrt nach Frankreich im Flugzeug ist doch gar kein Problem. Also euch beiden vielen Dank. Was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist diese Geschichte mit der 4. Kränkung. Das kannte ich so nicht, das fand ich auch total spannend. Und ich sag euch beiden, wie so oft am Ende der Folge, vielen Dank. Es war super.
Ja, danke Marcel.
Wir danken, vielen Dank Marcel. Und schönen Urlaub. Wir sprechen uns in 2 Wochen.
Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Concept M und Marcel Becker.